Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Geberlova mit den aktuellen Nachrichten. Der tschechische Premier Wladimir Spiller ist bereits heute mit dem ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak zusammengekommen. Spiller sagte nach einem einstündigen Gespräch, das erst für Dienstag vorgesehen war, dass er mit Husni Mubarak über die aktuelle politische Lage im Nahen Osten sowie über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit beider Länder gesprochen hat. Spiller ist heute am Morgen zu einem dreitägigen offiziellen Besuch nach Ägypten gereist. Der Premier wird auf seiner Ägyptenreise von Industrieminister Milan Urban, Schulministerin Petra Buskova und einer Unternehmerdelegation begleitet. Die Arbeitslosenquote in Tschechien ist im August um 0,1 Prozentpunkte auf 10% gestiegen. Ende August seien 525.000 Menschen als arbeitslos registriert gewesen, teilte am Montag das Arbeitsministerium in Prag mit. Ende Juli hatte die Quote bei 9,9% gelegen. Als einer der Gründe nannte die Behörde, dass zahlreiche Schulabgänger keine Arbeitsstelle gefunden hätten. Die niedrigste Quote verzeichnete Prag, dagegen blieb der Wert in Nordböhmen bei etwa 20%. Im Januar hatte die Quote erstmals seit dem Wendejahr 1989 landesweit die 10%-Marke überschritten, war aber dann wieder zeitweise gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt der Tschechischen Republik ist im zweiten Quartal um 2,1% gestiegen. Diese Angabe wurde heute vom tschechischen Statistischen veröffentlicht. Die Verbraucherpreise sind im August im Vergleich mit dem Juli um 0,2% gesunken. Der nordböhmische Ort Jindřichovice-Potsmrkem, Heinersdorf im böhmisch-sächsisch-polnischen Dreiländereck, hat aus Protest gegen überhandnehmenden Verwaltungsaufwand Staatsbeamten den Zutritt zur Kommune grundsätzlich verboten. Beamten, die das Bürgermeisteramt ohne Absprache aufsuchten, drohe eine Geldbuße bis umgerechnet 313 Euro, zitierten Prager Zeitungen am Montag aus einem Beschluss des Ortsrats. Beamte müsste zudem für eine Stunde mit Bürgermeister Peter Pavek rund 30 Euro zahlen, hieß es. Statt Zeit mit zunehmenden Anfragen Prager Behörden zu verbringen, wolle man sich auf Kommunalpolitik konzentrieren, sagte Pavek. Der Ort will seinen Beschluss bis vor das Verfassungsgericht verteidigen. In Námějí nad Oslavou in Südostmähren beginnen heute internationale Militärübungen mit dem Titel Flying Rhino. An den Militärübungen, die bis zum 18. September dauern werden, werden 300 tschechische und britische Soldaten teilnehmen. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Jitka Mladková.
Tagesecho.
Am Freitag weilte der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder in Prag. Wir kommen noch einmal auf seine eintägige Visite zurück. Diese Visite nutzen Vertreter der Lausitzer Sorben zu einer Protestaktion. Das ist das zweite Thema in unserem Tagesecho. Außerdem berichten wir über deutsche Soldatengräber in Tschechien. Auf dem Programm steht auch eine Neuausgabe der Senderei Heute am Mikrofon. Gerald Schubert hat diesmal zwei Gesprächspartner ans Mikrofon gebeten. Deutschland und Tschechien sehen den heftigen Streit über die Vertreibung der Sudetendeutschen für offiziell überwunden und wollen ihre Beziehungen auf eine gemeinsame Zukunft in der Europäischen Union ausrichten, sagte der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder am Freitag in Prag. Seinen Besuch auf dessen Programm Treffen mit Präsident Václav Klaus, Premier Wladimir Spiller sowie den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern Petr Bithard und Lubomír Zaorálek standen fast Marketa Maurova zusammen.
Ich bin hier einfach, um deutlich zu machen, dass Tschechien und Deutschland allen Anlass haben, nach vorne zu blicken.
Unter dem Zeichen von dieser Aussage stand der Besuch des deutschen Bundeskanzlers am Freitag in Prag. Nachdem er seine Visite vor anderthalb Jahren wegen umstrittener Äußerungen von Ex-Premier Miloš Zeman an die Adresse der Sudetendeutschen abgesagt hatte, sollte der jetzige Besuch einen Neuanfang in den bilateralen Beziehungen demonstrieren. Diesen symbolisiert auch die Übergabe einer Gedenkplakette des tschechischen Rates der NS-Opfer an den deutschen Bundeskanzler. Er ist der erste Träger dieser Medaille überhaupt, die ihm als Dank für sein Engagement bei der Entschädigung der NS-Zwangsarbeiter verliehen wurde. Schröder habe sich hier als wagemutiger Politiker bewiesen, sagte Spittler bei diesem Anlass. Die politischen Gespräche galten jedoch weniger der Vergangenheit und vielmehr der Zukunft. Gesprochen wurde unter anderem über die geplante EU-Verfassung. Hier wünscht sich Prag eine Nachbesserung des Entwurfs. Bundeskanzler Schröder dazu:
Ich finde, dass es berechtigt ist, wenn man äußert, wo man mit dem Ergebnis des Konvents noch nicht einverstanden ist. Übrigens, auch Deutschland ist nicht mit allem einverstanden, was im Konventsergebnis festgeschrieben ist. Auch wir hätten uns an einem oder anderen Punkt andere Regelungen vorstellen können. Das ist also nicht begrenzt auf die kleinen und mittleren Länder, sondern betrifft die Großen in ganz genau gleicher Weise.
Schröder warnte jedoch nachdrücklich vor einem völligen Aufschnüren des sehr, sehr guten Kompromisspakets. Der tschechische Regierungschef Wladimír Špidla stellte fest:
Česká republika je toho názoru, že jsou otázky, o kterých je možné jednat, třeba o myšlence jedna země komise.
Die Tschechische Republik ist der Meinung, dass es Fragen gibt, über die man verhandeln kann, wie etwa das Prinzip ein Land, ein Kommissar, auch nach dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens. Wir gehen jedoch von derselben bzw. ähnlichen Strategie aus, von der Herr Gerhard Schröder gesprochen hat. Wir halten es für nötig, dass die Verhandlungen effektiv, qualitativ und ergebnisorientiert sind. Dieses Ergebnis wird sich wohl in einigen partiellen Momenten von dem nun vorgelegten Entwurf unterscheiden. Dies ist jedoch eine Frage weiterer Verhandlungen, die in Europa letztendlich üblich sind.
Ale to je otázka dalšího vyjednávání a konec konců v Evropě je to obvyklé.
Die EU-Erweiterung war auch Thema bei einem Treffen mit Senatspräsident Petr Pithart. Der Bundeskanzler versprach dabei, die maximal 7 Jahre lange Übergangsfrist für Arbeitnehmer aus den EU-Staaten im Jahr 2006 nachhaltig zu prüfen.
Den Besuch des deutschen Bundeskanzlers in Prag nutzten auch die Freunde der Lausitzer Sorben, um mit einer Demonstration auf die Probleme der slawischen Minderheit in Sachsen aufmerksam zu machen. Circa 30 Demonstranten zogen zur deutschen Botschaft auf der Kleinseite, um dem Kanzler einen Brief zukommen zu lassen. Warum genau die Demonstration stattfand, erfahren Sie von Anna Wondracek.
Am Freitag demonstrierten in der Prager Malá Strana ungefähr 30 Tschechen und Sorben, um auf die aktuelle Situation dieser kleinen slawischen Minderheit in Sachsen aufmerksam zu machen. Ein tschechischer Demonstrant erklärte uns die genaueren Hintergründe.
Saská zemská vláda v červnu rozhodla, že se ruší druhý stupeň základní školy v Chrosticích. Takže my usilujeme o to.
Die Landesregierung Sachsen hat im Juni beschlossen, die zweite Jahrgangsstufe der sorbischen Schule in Chrostice zu schließen. Wir setzen uns heute dafür ein, zusammen mit den Lausitzer Sorben, diese zweite Jahrgangsstufe zu erhalten.
A usilujeme o to, aby tenhle druhý stupeň zůstal zachovaný.
Heute leben 50.000 bis 60.000 Lausitzer Sorben in Sachsen, von denen noch ungefähr 30.000 Sorbisch reden. Ihre Kinder haben die Möglichkeit, eine Extraklasse in 6 Grundschulen und ein Gymnasium in Bautzen zu besuchen, wo sie das Abitur in ihrer Muttersprache absolvieren können. Es gibt aber auch 2 rein sorbische Schulen. Wegen der niedrigen Geburtenrate besuchen dieses Jahr nur noch 50 bis 60 Kinder die ersten Klassen der sorbischen Grundschulen. Aus diesem Grund beschloss auch die Landesregierung Sachsens, die zweite Jahrgangsstufe in Chrostice ganz zu schließen. Für die Erhaltung ihrer Muttersprache, ihrer Identität und ihrer Tradition ist eine eigene Schule den Sorben unheimlich wichtig. Dies versuchten die Demonstranten, vor allem dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder, klarzumachen, der sich zum Zeitpunkt der Demonstration in Prag aufhielt. Angesprochen auf dieses Thema und speziell auf die Hilfe, die die Bundesregierung der Minderheit zukommen lassen kann, erwiderte der Kanzler:
Die deutsche Bundesregierung zahlt erhebliches, wenn ich richtig im Kopf habe, 8 Millionen für die Unterstützung dieser Minderheiten, insbesondere in kulturelle Fragen. Sie werden verstehen, dass der deutsche Bundeskanzler verfassungsrechtlich weder in der Lage ist, die Frage der Schließung einer Schule zu beurteilen, noch dazu die Kompetenz hat. Insofern ist das wirklich eine Frage, die Sie der Landesregierung in Sachsen stellen müssen. Was unsere Leistungen für die Erhaltung von Sprache und Kultur der sorbischen Minderheit in Sachsen angeht, bleiben die in der Höhe, wie ich es Ihnen gesagt habe. Was damit geschieht, ist nicht mehr Sache der Bundesregierung, sondern ausschließlich Sache der sächsischen Landesregierung.
Doch auch in Tschechien beschäftigt man sich mit diesem Problem, denn das sorbische Gebiet liegt schließlich zwischen drei Ländern, Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik. Die Vorsitzende der Kommission für Auslandstschechen im tschechischen Senat, Jitka Seidlova, erwägt die Finanzierung der Schule aus dem Fonds der Europäischen Union für die Unterstützung von Minderheiten.
Die Lebensbedingungen der Roma in Mitteleuropa zu verbessern, ist das Hauptziel der Bürgervereinigung Romodrom. Ihre Mitarbeiter, die aus verschiedenen Ländern stammen, bemühen sich zurzeit, das Leben der Roma in Tschechien zu dokumentieren und Projekte vor allem für junge Generation vorzubereiten. Die Leiterin der Bürgerinitiative, Marie Gajlova, war vor kurzem bei Radio Prag zu Besuch, um über die jüngsten Aktivitäten der Bürgerinitiative zu informieren. Martina Schneibergova fragte sie nach der Entstehung von Romodrom.
Ich habe die Bürgervereinigung Romodrom vor 2 Jahren gegründet. Ich habe festgestellt, dass man für die Roma-Kommunität noch nicht viel gemacht hat.
Womit befasst sich, worauf orientiert sich diese Bürgervereinigung?
Romodrom orientiert sich vor allem auf die Freizeitaktivitäten und Bildungsprogramme, zum Beispiel Computerkurse und Englischkurse. Wir haben ein Zentrum für die Kommunität und dort lösen wir die Sozialprobleme der Familien der Häftlinge. Ab diesem Monat werden wir 2-mal pro Woche das Gefängnis in Vinařice besuchen und die Sozialassistentinnen haben einige Familien ausgesucht. Mit ihnen werden wir zusammenarbeiten.
Ich habe gehört, Sie arbeiten sehr viel auch mit den Jugendlichen, mit den Kindern. Was haben Sie für diese junge Generation in der letzten Zeit veranstaltet?
Wir haben ein Ferienlager für Kinder aus sozial schwachen Familien gemacht.
Für wie viele Kinder war diese Möglichkeit bestimmt?
Diese Ferienlager war für 35 Kinder. Das Interesse war sehr groß, aber wir haben nicht so viel Geld gehabt.
Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und zum Abschluss noch eine Frage. Bedeutet etwas das Wort Romodrom?
Also ich versuche das zu übersetzen. Romodrom bedeutet Weg der Roma.
Über 300 Soldatengräber wurden in den vergangenen Wochen in der böhmischen Stadt Mladá Boleslav exhumiert. Warum diese Arbeiten durchgeführt werden, was mit den ausgegrabenen sterblichen Überresten geschehen soll und einiges mehr, hat Katrin Sliva im folgenden Beitrag zusammengetragen.
Der neue Friedhof in Mladá Boleslav wirkt nicht gerade wie eine idyllische Ruhestätte. Von drei Seiten umgeben ihn Gebäude des Škoda-Werkes, das in Mladá Boleslav seinen Sitz hat. Letzterem verdankt der Friedhof seine Mauern, die Škoda gespendet hat, nachdem es einen Teil des Friedhofsgeländes käuflich erworben hatte. Zwischen Grabsteinen, die sowohl an Zivilpersonen als auch an gefallene Soldaten erinnern, hört man das Geräusch von Kleinbaggern und Arbeiter stehen in etwa 2 Meter tiefen Gruben, in denen sie vorsichtig Erde abtragen. Sie sind auf der Suche nach sterblichen Überresten deutscher Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg hier bestattet worden waren, und zwar in Einzel-, aber auch in Sammelgräbern. Warum die Gebeine nun, also nach mehr als einem halben Jahrhundert, wieder ins Tageslicht befördert werden, haben wir Fred Hipp vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. gefragt.
Wir betreiben hier in der Tschechischen Republik eine humanitäre Aktion, die gesetzlich verankert ist in der Genfer Konvention. Und die Soldatengräber wurden bestimmtlich nach der Genfer Konvention, sollten die gepflegt werden, wurden aber nicht gepflegt und sind jetzt meistens oberirdisch nicht mehr erkennbar. Die sterblichen Überreste sind vorgesehen für Umbettung in Tschechischen Republik auf einen neuen Sammelfriedhof.
Im Augenblick werden die Gebeine aber noch in Papiersärgen aufbewahrt. Dann müssen sie identifiziert werden, die Daten werden in Kassel und Berlin abgeglichen und wenn das alles geschehen ist, kann die Umbettung vollzogen werden, sobald eine geeignete Fläche dafür gefunden worden ist. Die Angehörigen der verstorbenen Soldaten haben dann Gelegenheit, das Grab zu besuchen oder, dann auf eigene Kosten, die Überführung nach Deutschland zu beantragen. Insgesamt sollen sich auf dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei über 18.000 Gräber deutscher Kriegsgefallener aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Musik.
Über Umweltschutz spricht man oft. Die Umweltgeschichte hingegen ist ein weniger frequentiertes Thema. Der Umweltgeschichte galt in der vergangenen Woche die internationale Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Umweltgeschichte, die unter Teilnahme von Experten aus über 20 Ländern in Prag stattfand. Die Umweltgeschichte ist die Geschichte der Wechselbeziehungen zwischen der Natur und den Menschen im Laufe der Zeit, sagte in einem Gespräch mit Radio Prag die Präsidentin der Europäischen Gesellschaft für Umweltgeschichte, Verena Winivater, die wir nach einer Definition dieser wissenschaftlichen Disziplin fragten.
Die Umweltgeschichte hat sich eigentlich immer verstanden als etwas, was der Umweltbewegung oder den Umweltbewegungen direkt Material liefern möchte. Es gibt welche, die machen das mehr von der Aktivistenseite her, und es gibt inzwischen natürlich auch gut bestallte Professoren, die das sehr akademisch betreiben. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das eine Landschaft, in der sehr viel mehr Sorge und Bewegtheit über die aktuelle Situation Platz hat, als vielleicht in anderen historischen Subdisziplinen.
Frau Winivater, fragen wir auch nach den Hauptthemen der Prager Konferenz.
Es gibt ein paar rote Fäden durch diese Konferenz. Einer ist, die verschiedensten Umweltprobleme und Umgangsformen mit Umwelt, wenn es um Wasser geht. Also Fischerei, Geschichte der Fischerei, auch Geschichte von Dämmen, Geschichte von Flussbegradigungen. Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist ein großes Thema hier.
Auch aus aktuellem Anlass wird in die Geschichte geschaut, wie wir aus dem Gespräch erfahren konnten. Die Konferenzteilnehmer haben sich zum Beispiel auch einen Videofilm über die Überflutungen in Prag im Sommer 2002 angesehen, denn auf der Tagesordnung stand auch ein zweites großes Thema: Überflutungen, Naturkatastrophen, extreme Ereignisse, um, wie uns Frau Winivater sagte, zu verstehen, was die ganz, ganz langfristigen Muster sind, die die Natur hat und mit denen wir uns arrangieren müssen. Soweit eine kurze Information über die erwähnte internationale Konferenz. Mehr können Sie bei uns am Mittwoch erfahren in der neuen Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins. So, und das war's auch in unserem heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter. Wenn man nicht als Tourist, sondern für längere Zeit ins Ausland fährt, dann hängt das zumeist mit beruflichen Gründen zusammen. Immer gilt das jedoch freilich nicht, denn manche Menschen gehen auch in ein ihnen zuvor fremdes Land, um dort von entsprechenden Institutionen vermittelt einen sozialen Dienst zu leisten und dabei selbst neue Erfahrungen zu sammeln. Gerald Schubert hat zwei solche Menschen für die neue Ausgabe des Magazins heute am Mikrofon in unser Prager Studio gebeten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
Heute am
Deutsche zu Gast, die hier in Prag ein sogenanntes soziales Jahr absolviert haben. Das ist zum ersten Frau Judith Kleiner, hallo.
Guten Tag.
Und Florian Ferger, hallo.
Hallo.
Die beiden haben also, wie gesagt, ein sogenanntes soziales Jahr absolviert, das nun zu Ende geht. Und beide haben sicher eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt, über die sie uns jetzt erzählen können. Doch beginnen wir einmal am Anfang mit einer prinzipiellen Erklärung. Was ist denn so ein soziales Jahr überhaupt und von wem wird diese Sache organisiert?
Ein freiwilliges soziales Jahr ist eine Möglichkeit für junge Menschen im Alter zwischen 18 und 26, einen sozialen Dienst zu leisten, entweder in Deutschland oder im Ausland.
Wer ist die Organisation, die dahinter steckt? Wer organisiert den Ablauf eines solchen Jahres und wer gewährleistet, dass man da auch an die richtigen Kontaktadressen kommt, wenn man so einen Dienst absolvieren will?
Es gibt in Deutschland eine Organisation, die nennt sich ICE, Initiative Christen für Europa. Und diese Stelle, diese Organisation versendet Freiwillige im Prinzip nach ganz Europa. Das ist die Entsenderorganisation und in ganz Europa gibt es Aufnahmestellen. Das sind kleinere soziale Einrichtungen, die einen Freiwilligen gut gebrauchen können.
Gut, das war so die organisatorische Seite des Ganzen. Wie hat jetzt eure praktische Tätigkeit hier tatsächlich ausgesehen? Ihr seid zwar beide von dieser Organisation ICE hierher vermittelt worden nach Prag, aber die Stellen, an denen ihr dann euren sozialen Dienst sozusagen absolviert habt, waren doch ganz andere. Judith, sag mal, wo hast du denn gearbeitet?
Ich habe in einem Altersheim ungefähr 30 Kilometer entfernt von Prag gearbeitet. und habe dort im Prinzip die gleichen Tätigkeiten wie die ganzen Krankenschwestern dort gemacht.
Und Florian, was war deine Einsatzstelle?
Meine Einsatzstelle ist eine therapeutische Kommunität für Drogenabhängige, die dort eine Therapie von vielleicht einem Jahr absolvieren. Und meine Aufgabe war im Prinzip das Zusammenleben mit diesen Klienten, damit sie den Kontakt eben mit anderen Leuten, mit Nicht-Drogenabhängigen lernen und auch Kommunikationsweisen, die sie während ihrer Drogenzeit nicht erlernen konnten.
Apropos Kommunikationsweisen, vielleicht interessiert unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal gleich besonders, wie das eigentlich mit dem sprachlichen Problem war. Als ihr hierher gekommen seid, ihr konntet beide nicht Tschechisch. Florian, vielleicht nochmal kurz zu dir und dieser Einrichtung für Drogenabhängige. Wenn es jetzt gerade Kommunikationsprobleme sind, unter denen diese Leute auch leiden, ist es dann nicht so, dass diese sprachliche Hürde wirklich eine sehr schwierige Hürde darstellt, oder ist es umgekehrt vielleicht so, dass das auch Vorteile hat?
Das war am Anfang auf jeden Fall ein großer Nachteil. Ich habe ziemliche Probleme mit dem Erlernen vom Tschechischen gehabt. Inzwischen klappt es, glaube ich, ganz gut, aber am Anfang war es echt richtig hart und deswegen, ja, konnte ich meine Aufgabe im Prinzip, wenn es Kommunikation sein sollte, nicht so wirklich erfüllen. Kommunikation hat am Anfang nicht so viel stattgefunden, das muss ich schon sagen. Ich denke, das erste halbe Jahr habe ich eher körperlich gearbeitet und erst dann angefangen, mehr für die Klienten da zu sein.
Ich habe jetzt deshalb gefragt, weil ich mir theoretisch, ohne die Situation jetzt wirklich konkret zu kennen, vorstellen könnte, dass jemand, der nicht Tschechisch spricht oder schlecht Tschechisch spricht, vielleicht für diese Leute auch sehr angenehm wirkt, weil er ihnen nicht dieselben Dinge erzählt, die die ohnehin schon sehr oft gehört haben.
Ich denke, das ist durchaus möglich. Es ist ein Mensch, der zwar nicht viel spricht, der aber immer da ist, an dem man sich schnell gewöhnt. Das ist auch das Zusammenleben im Ausländer, was sie natürlich auch erlernen müssen, was sie nicht kennen. Und dann, dass ich halt auch keine Probleme gemacht habe. Also ich habe mich mit niemandem gestritten. Die Klienten haben ja untereinander andauernd riesige Probleme und dann kommt auf einmal einer, der das alles so erträgt und gar keine Probleme macht. Auch vielleicht deswegen, weil er nicht spricht. Aber ich denke, es war vielleicht auch ganz sinnvoll für die Klienten. Ich hoffe es.
Judith, du warst mit älteren Leuten in Kontakt. Das ist doch eine ganz andere Klientel. Viele von den älteren Leuten können gerade hier in Prag eigentlich relativ gut Deutsch. Hat sich das bewahrheitet in deinem Fall? Hast du am Anfang mit diesen Leuten Deutsch gesprochen? Ich muss nämlich gleich dazu sagen, dass du auch in diesem Jahr sehr gut Tschechisch gelernt hast, obwohl du es vorher nicht konntest.
Deutsch habe ich mit denen kaum gesprochen. Es mag vielleicht welche gegeben haben, die Deutsch gesprochen haben. Es war aber hauptsächlich eine Klientin, mit der ich das gemacht habe. Die hat aber kaum was gehört und deswegen war das auch nicht so wirklich sinnvoll. Und ansonsten habe ich mit den Leuten eigentlich hauptsächlich Tschechisch gesprochen. Anfangs war das nicht so einfach, aber es kam auch immer mehr. Es waren nicht die ersten 3 Monate, in denen man Tschechisch lernt, wie man sich das so wünscht. Aber ich hatte da auch nie so große Probleme. Da ist ein Altersheim vielleicht auch ein besseres Umfeld als die Einrichtung von Florian zum Beispiel.
Jetzt ist es gerade so, dass viele Menschen, die aus dieser Generation stammen, die du betreut hast, mit Deutschen relativ schlechte Erinnerungen verknüpfen. Jetzt ist es zwar einerseits so, dass du ganz offensichtlich jemand bist, der sozial engagiert ist und diesen Leuten mit deinen Fähigkeiten und mit deinem Willen helfen willst. Andererseits kann man ja nicht automatisch voraussetzen, dass das immer gleich so akzeptiert wird. Hast du den Eindruck gehabt, dass du manchmal von diesen alten Menschen, die du betreut hast, als Deutsche eher skeptisch betrachtet wurdest?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, glaube ich. Das ist mit einer Frau, die ich unglaublich gern mag, aber ich habe dummerweise ein deutsches altes Lied gesungen, das sie gekannt hat. Und sie hat nur gesagt, sei still und sing nicht mehr. Das haben die Deutschen gesungen. Aber ansonsten war nie was. Die nehmen mich alle super herzlich auf und es macht niemandem was aus, dass ich Deutsche bin.
Eine letzte Frage habe ich noch. Florian, gibt es irgendetwas aus deiner Arbeit, aus deiner Tätigkeit in deiner Einrichtung, gibt es irgendetwas, was du gerne erzählen möchtest, was das beeindruckendste Erlebnis für dich war?
So viele beeindruckende Erlebnisse gab es eigentlich nicht. Das war wider Erwarten vor allem der normale Alltag, der mich hier erwartet hat, obwohl ich eigentlich mit viel mehr Spannung und Abenteuern in diesem Jahr gerechnet habe. Es war an Ereignissen, was zum Beispiel sehr viel Spaß machte, waren immer die Ausflüge. Es gibt viele Ausflüge im Jahr mit den Klienten. Da waren wir eine Woche Fahrrad fahren und haben wild gecampt draußen und Feuer im Wald gemacht und einen richtig coolen Fahrradausflug gemacht. Das hat unglaublichen Spaß gemacht und hat, glaube ich, den Klienten auch einiges gebracht.
Judith, gab es für dich irgendeinen Höhepunkt während deiner Tätigkeit oder irgendein besonders beeindruckendes Erlebnis?
Mir fällt auch nichts ein. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, aber mir fällt nichts Besonderes ein. Es sind hauptsächlich so die kleinen Sachen, die mich in dieser Tätigkeit erfüllen. Einfach, wenn ich merke, dass die alten Leute froh sind, dass ich da bin, ich mal wieder ein Lächeln kriege, diese ganz typischen Dinge, die einen aber aufrecht halten.
Dann wünsche ich euch beiden viel Erfolg für die Zukunft. Hoffe, dass ihr mit positiven Erinnerungen an euren Tschechien-Aufenthalt zurückdenkt. Und danke recht herzlich für das Gespräch.
Gerald Schubert sprach mit Judith Kleiner und Florian Ferger. Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Im Namen aller verabschiedet sich von Ihnen Jitka Matková. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 745 kHz. Dále od 17.30.